Genehmigte Bitcoin. Jemand verwahrt sein Geld selbst und setzt sich zugleich dafür ein, dass die Regeln dafür günstig bleiben. Milde Steuer, klare Vorschriften, offener Zugang. Beides entspringt demselben Wunsch nach mehr Spielraum für den Einzelnen. Und beides wirkt vernünftig. Es schade ja nicht, neben der eigenen Vorsorge auch die geregelte Seite mitzugestalten, in bürgerlicher Absicht, damit die Bedingungen nicht schlechter werden. So lässt es sich gut begründen. Erst bei genauerem Hinsehen zeigt sich an einer Stelle ein Bruch, der mit dem guten Willen nichts zu tun hat. Was das Geld trägt. Dieses Geld ist ein Werkzeug, nicht mehr, nicht weniger. Es ist keine Idee, der man treu zu sein hätte und kein Versprechen auf eine schönere Welt. Ein Werkzeug taugt für eine Aufgabe oder es taugt nicht. Die Aufgabe ist hier eng umrissen. Wert von einer Person zu einer anderen bewegen, ohne dass ein Dritter es genehmigen, zensieren oder durch neue Einheiten verwässern kann. Der ganze Vorsprung gegenüber jedem staatlichen Geld liegt in diesem einen Punkt. Was es einem wert ist, entscheidet ohnehin jeder für sich. Niemand setzt diesen Wert von außen fest. Aber wer dieses Geld dem staatlichen vorzieht, tut es aus einem Grund. Und der Grund ist die Erlaubnisfreiheit. Nimm sie ihm und es bleibt ein langsames, teures Zahlungssystem zurück, das jede Bank besser beherrscht. Daraus folgt eine schlichte Beobachtung. Ein Geld, das ohne Erlaubnis arbeiten soll, kann nicht zugleich auf dem erlaubten Markt zu Hause sein. Wer auf dem weißen Markt handelt, braucht dafür eine Genehmigung, per Definition. Das Geld, um das es geht, lebt seinem Wesen nach jenseits dieser Genehmigung. Das ist nur eine Begriffsfrage. Was aus der Sache folgt? Sich für gute Genehmigungsbedingungen einzusetzen, setzt die Genehmigung bereits voraus. Wer um milde Konditionen ringt, hat die Erlaubnis als Bedingung schon angenommen. Das ist kein Vorwurf und keine Frage der Gesinnung. Dieser Zusammenhang gilt unabhängig davon, was jemand will. Er steht fest wie das Ergebnis einer Rechnung, ob es einem gefällt oder nicht. Die Unabhängigkeit des Geldes und die Pflege der Regeln, unter denen es geduldet wird, lassen sich gleichzeitig und aufrichtig anstreben. Die Absicht bleibt dabei tadellos. Am Ergebnis ändert sie nichts. Denn eine Erlaubnis, deren Konditionen man pflegt, lässt sich auch wieder verschlechtern oder ganz entziehen. Dann ruht der Vorzug, deswegen man es überhaupt hält, nicht mehr auf dem Geld selbst, sondern auf dem Wohlwollen jener Stelle, die die Erlaubnis vergibt. Was knapp und neutral schien, wird zur Verhandlungssache. Wer das Feld der Erlaubnis betritt, auch um darauf für die freundlicheren Regeln zu streiten, erkennt damit an, dass überhaupt gespielt werden muss. Die freundlichste Genehmigung bleibt eine Genehmigung. Hier liegt der Bruch, und er liegt nicht in der Person, sondern in der Sache. Warum die ruhige Feststellung trifft? Es fällt auf, dass eine sachliche Darstellung an dieser Stelle Widerspruch auslöst, der heftiger ausfällt, als der Inhalt es nahelegt. Das hat Gründe, die nichts mit bösem Willen zu tun haben. Wer mit Argumenten dagegen hält, beruft sich im selben Atemzug auf jene Vernunft, deren Schluss ihm widerstrebt. Ein Streitgespräch setzt voraus, dass es einen gemeinsamen Maßstab gibt, ein richtig und ein falsch, das für alle Beteiligten gilt. Sonst gäbe es nichts zu bestreiten. Im Kern bleibt die Zustimmung darum oft unberührt. Was trifft, ist selten das Gesagte selbst. Es ist die Rolle, in die das Gesagte einen drängt. Dazu kommt etwas Allgemeineres. Menschen tun sich schwer damit, hinzunehmen, dass ein Weg schlicht nicht gangbar ist. In der Technik hat man sich daran gewöhnt, dass feste Grenzen keine Ausnahme machen. Im Zusammenleben hält sich die Hoffnung, genug Einsatz und genug guter Wille verschöben am Ende doch jede Grenze. Diese Hoffnung sitzt tief und eine nüchterne Aussage über eine nicht verhandelbare Eigenschaft rührt an sie. Es liegt näher, sich als jemand zu sehen, der gestaltet und mitwirkt, als die Einsicht anzunehmen, dass die Sache den eigenen Einsatz an dieser Stelle gar nicht braucht, weil ihr Vorzug aus etwas anderem stammt. Warum der Punkt wiederkehrt? Wer den Zusammenhang einmal gesehen hat, benennt ihn wieder und wieder. Das hat einen schlichten Grund. Die Tragfähigkeit dieses Geldes ruht nicht auf Technik, sondern auf Menschen, die selbst handeln und ein Risiko miteinander teilen. Der Druck zum bequemen, anerkannten Weg wirkt fortwährend in die andere Richtung. Der geordnete Rahmen ist leichter, die freundliche Regel ist leichter, die geprüfte Annahme ist leichter. Jeder dieser leichteren Schritte verschiebt ein Stück Sicherheit zurück an die Stelle, der gegenüber das Werkzeug unabhängig machen sollte. Was nicht ständig benannt wird, verschwindet leise unter dieser Bequemlichkeit. Es geht dabei nicht um Bekehrung. Da ist keine Botschaft an irgendwen und kein Plan für andere. Da ist nur die Benennung dessen, wofür das Werkzeug taugt und wofür nicht. Wer das ausspricht, missioniert nicht. Er hält bloß fest, was leicht wieder vergessen wird. Am Ende eine Tatsache. Es ist kein Gegensatz der Ziele. Der Wunsch nach weniger Zwang und mehr Spielraum für den Einzelnen ist derselbe. Der Unterschied liegt in einer einzigen Tatsache. Ein Geld, das man dem Staatlichen allein wegen seiner Erlaubnisfreiheit vorzieht, verliert genau diesen Vorzug in dem Maß, in dem es um die Erlaubnis ringt. Wer die Bedingungen einer Genehmigung pflegt und aushandelt, hat das, was das Geld trägt, schon zur Verhandlungsmasse gemacht. Nicht aus Feindschaft und nicht, weil die Absicht falsch wäre, sondern weil die Sache so gebaut ist. Das lässt sich ruhig sagen. Es muss nur gesagt werden und dann noch einmal.